Es ist das, was wir weitergeben. Es ist das, was die anderen hören müssen. Und Evangelium gibt es viele gute Nachrichten in der Bibel. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dann sollen wir aufpassen, ob wir oder daran suchen, wo finde ich das Evangelium darin? Wo ist die gute Nachricht darin? Ich habe für heute ein paar Texte ausgesucht, einfache, schöne Texte für mich, ne, die ich schön finde, die ich als Evangelium empfinde. Als eine gute Nachricht. Wenn ich das lese, dann sage ich immer, das ist schön, das ist gut. Es sind bekannte Texte, aber wir wollen sie jetzt von dieser Sicht sehen. Wenn wir in der Bibel lesen, dann sollen wir nicht nach der Zerstörung suchen, nach der Vernichtung, sondern nach das, nach dem, was Gott vorhat, die Rettung, ne? Die Wiedergutmachung. Der erste Text, den wir heute lesen, wo ich Evangelium drin gefunden habe, ist 1. Mose 1, ne? Vers 31. Ein sehr bekannter Text. 1. Mose 1, Vers 31, und dort lesen wir: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war alles sehr gut. Ich stelle mir Gott bei diesem Text wie einen Gärtner, wie einen Architekten, einen Bauer, jemanden, der etwas baut, der einen Vorhaben hat in seinem Kopf und dieses Vorhaben in der Tat umsetzt. Und Tag für Tag nehmen die Bilder, die er vorher im Kopf hatte, Gestalt an. Und am Ende, als alles fertig ist, seine Aufgabe, seine Bestimmung, seine Funktion übernehmen kann, betrachtet Gott das alles und gibt selber das Urteil und sagt, es ist sehr gut. Es ist mir gelungen. So habe ich mir das vorgestellt. Vielleicht haben wir auch selber dieses Gefühl erlebt, wenn uns etwas gelungen ist, wenn wir etwas gebaut haben, gemacht haben. Ne? Und da stehen wir begeistert davor und sagen, na, das habe ich gut gemacht. Ne? Das ist mir gut gelungen. Aber wenn Gott das sagt, wenn Gott sagt, es ist sehr gut, dann ist das von ganz anderer Bedeutung, von ganz anderer Qualität. Ich kann mich mit Gott nie vergleichen. Gott sieht an alles, was er gemacht hatte, und das war nicht wenig, und das alles in nur 6 Tagen, Erde, Himmel, Sterne, Sonne, Meer, Land, Bäume, Tiere, Fische, Menschen. Und alles bekommt den göttlichen Stempel, wo drauf steht, sehr gut. Heute, wenn wir etwas kaufen wollen, dann vertrauen wir auf das Urteil von Experten, die dieses Produkt geprüft haben. Wenn eine Waschmaschine diese Empfehlung hat vom TÜV oder woher der kommt, ne? Und dann ist dieses Gerät auf seine Funktion, auf seine Haltbarkeit, auf sein Material, auf seinen Preis geprüft. Wenn diese Leute das Gerät geprüft haben, dann kaufen wir das mit gutem Gewissen, weil wir wissen, wir haben etwas Gutes gekauft. Ne? Ist so eine Zusage von Stiftung Warentest, ne? Ist immer ein gutes Argument. Ne? Das Gerät ist gut. Für uns ist es beruhigend zu wissen, dass die Welt, in der wir leben, von Gott als gut, als sehr gut bezeichnet wird. Was Gott macht, das macht er auch gut. Was Gott tut, ist immer gut. Und diesen Psalm, diesen Satz, den lesen wir oft in der Bibel. In den Psalmen, in den Sprüchen, überall lesen wir, Herr, deine Werke sind wunderbar. Als Gott damals sagte, es ist alles sehr gut, damals, dann stimmt ja auch diese Aussage hundertprozentig. leider ist von dieser Welt, die damals das Prädikat sehr gut bekommen hatte, heute nicht mehr viel übrig. Durch die Sünde wurde vieles entstellt. Der Mensch, der so geschaffen war, ewig zu leben, der wird krank, der wird alt, er muss sterben. Und heute merken wir, dass die ganze Schöpfung alt und krank geworden ist. Auch wissen wir, dass durch die Sintflut das Gesicht der Erde sich total verändert hat. Die Sintflut war nicht eine normale Überschwemmung. Sie war ein Urteil Gottes, ein Gericht Gottes über diese Welt. Ich bin mir sicher, dass in der Zeit der Patriarchen vor der Sintflut es keine Erdbeben oder Erdrutsche oder Katastrophe, Überschwemmungen, so wie man die heute kennt, die gegeben hat. Das gibt es alles erst nach der Sintflut. Warum? Weil die Erde nicht mehr die alte ist. Aber wenn wir heute noch diese Welt betrachten, dann entdecken wir, dass die immer noch Schönheit genug besitzt. Wir sehen alle gerne Bilder von Menschen, von schönen Menschen, von Tieren, von Landschaften, ne? Und wir sind begeistert. Wenn wir kleine Kinder sehen, wie die laufen, wie schön die aussehen, oder Tiere, neugeborene Babys, wir können nur staunen. Es hat alles eine Faszination. Behalten wir also diesen Satz im Herzen. Alles, was Gott macht, es ist gut. Auch wenn wir manchmal manches nicht verstehen. Das war ein Satz. Das war ein Evangelium. Ne? Ein zweiter Text, ein Textabschnitt ist in Daniel Kapitel 1, 8 bis 16. Es ist für uns Adventisten eine sehr bekannte Situation. Ja? Daniel 1, 8 bis 16. Wir lesen das. Ne? Ich denke, eigentlich brauchen wir das nicht bei Adventisten, aber gut. Haben wir das? Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen musste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt war. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der auch eure Speise und eure Trank bestimmt hat. Wenn ihr merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich beim König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, der oberste Kämmerer bei Daniel und seine Freunde war: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage lang und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und lass unser Aussehen und das der jungen Leute, die vor des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die vor des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Eine interessante Geschichte. Ne? Die jungen Leute, die wollen nicht auf dem Tisch des Königs essen und sagen, wir wollen Gemüse essen. Manche Übersetzungen sagen, wir wollen Linsenfrüchte essen. Ja? Es ist eine Geschichte, die wir auswendig kennen. Wir bewundern den Mut der jungen Leute. Die setzen ihr Leben aufs Spiel. Manche würden sagen, für eine Kleinigkeit. Es geht doch erstmal darum, am Leben zu bleiben. Lebendig sind wir unserem Gott und unserem Volk mehr wert, mehr von Nutzen. Aber die jungen Leute sehen das nicht so. Und der Glaube und die Treue, die erweisen sich auch nur in den Notsituationen, nur wenn es drauf ankommt. vieles in diesem Abschnitt des Evangeliums. Aber ich möchte einen Gedanken da Besonderes betonen. Den Gedanken der Einfachheit, der Mäßigkeit im Essen und Trinken. Also den Gedanken der Mäßigkeit, der Einfachheit, ne, im Essen und Trinken. Das Gute in diesem Bericht ist nicht nur, dass diese jungen Männer so gut aussehen, weil sie treu sind, sondern auch, dass das einfache Essen und das Wasser dich und mich schön macht und gesund. Das ist die gute Nachricht. Heute, egal wo ihr hinfahrt, ob ihr nach Amerika fahrt, nach Indien oder nach China, Deutschland, ihr könnt Fernseher anmachen, auf jedem Kanal laufen Kochsendungen. Und da wird alles gezeigt, was diese Welt zu bieten hat. Die verschiedensten Gerichte, Zutaten, ganz seltene Gewürze. Und ich konnte mir glauben, vieles schmeckt. Und da sitzen die armen Leute vor dem Fernseher und gucken, ne, was die Welt so ist. Ne, und manchmal, und mancher jammert, der sich sowas nicht leisten kann oder dass er sowas nicht essen kann. Sowas Erlesenes, sowas Seltenes, sowas Geschmacksvolles, das will man doch, das muss man doch ausprobieren. Essen hat immer eine gewaltige Auswirkung auf die Menschen ausgeübt und hat die Geschichte der Menschheit und die Kultur der Völker stark beeinflusst. Denken wir nur an die Kartoffel. Seitdem Kartoffel auf die Welt kam, hier in Europa, hat es keinen Hungertod mehr gegeben. Heute kann man sich die Kartoffel gar nicht mehr wegdenken. Man staunt, was haben die Leute vor 400 Jahren gegessen. Denken wir an die verschiedenen Gewürze, die aus Indien kommen. Wie viele Kriege wurden damals geführt um den schwarzen Pfeffer, um den Tee. Essen hat eine gewaltige Auswirkung auf die Menschen. Essen ist eine Lust. Wenn wir die Bibel aufmachen, in der ersten Seite, da lesen wir von Essen. Alles andere kommt später. Aber Essen treffen wir sofort an der ersten Seite von der Bibel. Essen ist eine Lust, Essen ist eine Kultur, ne? Essen ist eine einfach was Gutes. Gehen wir zurück zu den vielen Freunden. Sie kommen aus Judäa, ein Land mit Essensvorschriften. Und sie werden vor dem Tisch des Königs gestellt. Es ist so, als würde man adventistische Pfadfinder nach 2 Wochen Zeltlager in ein 5-Sterne-Hotel bringen, ne, wo das Buffet ausgebaut wird und sagen, ihr könnt essen, was ihr wollt. Also mit 5 Sternen habe ich keine Erfahrung, keine große Erfahrung. Aber mit 3 oder 4 Sternen, da kenne ich mich ein bisschen aus. Also ich habe schon Sachen da drin gesehen, meine Frau, die musste mich da rausziehen. Ich wäre heute noch da drin. Diese Vielfalt, dass man aus solchen Sachen, ne, zum Beispiel aus einer Zucchini sowas machen kann, da wäre ich im Leben nie drauf gekommen. Auf 10, 20 verschiedene Art zubereitet. Mit verschiedenen Soßen, mit verschiedenen... Ne? Es ist, man staunt, ne, was Köche für Fantasie haben. Habt ihr eine Ahnung, wie der Tisch des babylonischen Königs ausgesehen hat? Könnt ihr euch das vorstellen? So viele Sterne gibt es nicht, dass ein Restaurant so viele Sterne bekommen kann. Der große Alexander, 3 Jahrhunderte später in Persien war, da hatte er Leute dabei. Und ich habe das alles aufgeschrieben. Wir haben heute noch Rezepte von damals. Der persische König damals, der hatte allein in seiner Feldküche, wo er unterwegs war, 30 Köche. Die waren nur für seinen Tisch zuständig. Es war alles vom Feinsten, das Seltenste. Es war kein Ravioli. Und da stehen diese drei junge, die vier junge Leute davor und sagen, das ist ein wenig. Gib uns Gemüse, Ravioli. Und ich glaube nicht, dass Daniel und seine Freunde das Wissen eines Arztes hatten über Arteriensklerose, über Herzkrankheiten. Ich denke nicht, dass sie sowas wussten. Die hatten einfach in der Bibel gelesen, es ist nicht gut für euch, ne? Es ist unrein. Ne? Und das hatten die Leute genug. Wir essen das nicht. Sie hatten Gott vertraut, sie waren gehorsam und dadurch haben sie auch die Erfahrung gemacht. Wären sie ungehorsam oder hätten sie kein Vertrauen zu Gott, hätten sie auch keine Erfahrung. Da hätten wir die Geschichte heute nicht mehr lesen können. Aber nur dadurch, dass wir es ankommen lassen, dass wir auf Gott vertrauen, machen wir auch Erfahrungen. Die essen Gemüse und sind gesund. Nicht nur, dass die gesund sind, die sehen auch schön aus. Natürlich hatte Gott seinen Finger in den Spiel jetzt. Ne? Aber es ist eine Tatsache. Es ist ein Evangelium, eine gute Nachricht. Das einfache Essen, Wasser zum Trinken, das macht dich gesund und schön. Als ich Daniel zum ersten Mal gelesen habe, da dachte ich mir, da sind ja die armen Leute gar nicht so arm dran, sondern sie leben in ihrer Armut besser als mancher, der sich was leisten kann. Und ich bin mir sicher, dass viele arme Leute, die die Bibel lesen, auch Adventisten dabei, in manchen Ländern, wo die sich nur Gemüse leisten können, als tägliche Mahlzeit und Wasser, wenn sie Daniel lesen, dann danken sie Gott, dass er sie in ihrer Armut doch so reich gesegnet hat. Weil das Beste, das Wertvollste, ne, das, was gesund und schmeckt und schön macht, das steckt in den Gemüse drin. Nicht in den Dinges, in den Hamburger, ne, sondern in der Zucchini oder in der Kartoffel oder wo. Schwester Weid betonte immer, das einfache Essen, die einfache Zubereitung und Wasser. Und wenn wir manchmal Potluck machen, ne, dann bringen die Leute was mit, ne, und man kann staunen, ne, was man wirklich aus diesen Sachen rausmachen kann. Ein Evangelium also, diese Sache mit Daniel und seinen Freunden. Eine gute Botschaft. Ist einfach das, was Gott wachsen lässt. Vergeude nicht deine Zeit vor dem Herd, aber lass doch deine Fantasie ein bisschen spielen. Willst du schön und gesund sein, halte dich an Gottes Speiseplan. Du kannst dich 2 Jahre, auch eine Weisheit, auch eine, was bewiesen ist, 2 Jahre lang von Bananen ernähren, wird dir nichts fehlen. Nur von Bananen, 2 Jahre lang. Willst du dich einen Monat nur von Pizza ernähren oder von Hamburger, dann bist du krank. Also ein Evangelium. Jetzt haben wir ein bisschen anderes Evangelium. Auch wollen wir unsere Bibel weiter aufschlagen. Und da haben wir 2 Texte aus Jesaja. Jesaja 19. Die gehören zu meinen Lieblingstexten, diese Texte hier. Jesaja 19, 23 bis 25. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen, Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meine Händewerk, und du, Israel, mein Erbe. Ein gewaltiger Text. Und Jesaja 25, 6 bis 9, ein etwas längerer Text. Und der Herr Zebaoth wird auf diesen Berge allen Völker ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, mit der alle Völker zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, der Herr hat es gesagt. Diese zwei Texte, ich finde beide Texte gewaltig. Wenn man die Weltgeschichte betrachtet, dann erschrecken wir uns über das Meer von Blut, das vergossen wurde in den Kriegen dieser Welt. Jeder hat gegen jeden gekämpft. Der Mensch ist des Menschen Feind geworden. Es gibt zwischen Völkern einen abgrundtiefen Hass. Man braucht nur zurückzublicken in die europäische Geschichte. Es gibt einen Hass unter den Völkern, den man nicht überwinden kann. Und dann gibt es Völker, die sagen über andere Völker, dieses Volk hat kein Existenzrecht, keine Daseinsberechtigung. Sie werden vertrieben, umgebracht. Ne? Und komisch, es sind immer die anderen, die böse sind. Wir waren das nicht. Ne? Ein leider gutes Beispiel, ne, sind die östlichen Mittelmeerländer in Vorderasien. Die anderen sind nicht besser dran. Weder Europa noch Amerika noch Asien. Aber nach dem Nahen Osten, da schauen wir alle hin. Instinktiv wissen wir alle, dass die Weltgeschichte sich dort abspielen wird oder abgespielt hat. Vor nur Zeiten prallten diese Völker aufeinander zu. Erst Ägypten, es expandierte, dann Babylonien, Assyrien, Persien, später kamen noch die Griechen dazu. Und diese ständigen Kriege, diese ständigen Raubzüge, die Vergewaltigungen, der Mord, die sind alle im Gedächtnis der Völker geblieben. Das gibt eine Generation, die andere mit. Und heute sieht es auch nicht besser aus. Da lebt endlich Israel nach 2000 Jahren Verbannung in seinem Land, eigentlich ein großes Wunder, lebt inmitten der Feinde. Palästinenser, Ägypten, Araber, Iraker, die sagen alle, das Land darf dort nicht existieren. Und hätte Israel keine Atomwaffen, wäre es schon längst weg. Es ist kein Wunder, dass der Hass in diesen Ländern so groß ist. Der Krieg tobt dort seit Jahrtausenden, fast ununterbrochen. Fast ununterbrochen. Es gibt keine Generation, die sagen konnte, so wie wir das hier jetzt machen konnten, wir haben noch keinen Krieg erlebt. Das ist für die ein Fremdwort. Ich komme aus einer Stadt in Griechenland, das ist eine der ältesten Städte der Menschheit, seit 2700 Jahren ständig bewohnt. Ich weiß nicht, wie oft diese Stadt geplündert und erobert wurde und niedergebrannt wurde. Und das ist überall, auf der ganzen Welt geht das so. Und dann lesen wir diesen Text, diesen ersten Text, und dann staunen wir über das Wunder. Ägypten, Assyrer, Israel sind wie Brüder. Es ist eine Straße, die von Osten nach Westen geht. Ne? Und diese drei Menschen, diese drei Völker, die haben alles vergessen, vergeben, verstanden. Jeder kann sich das Wort aussuchen, was ihm am besten passt. Das ist das Wunder Gottes, dass dieser Hass nicht ewig weitergehen wird. Es wird aufhören. Wir Menschen werden das nicht schaffen. Dazu sind wir nicht in der Lage. Wir verkaufen lieber U-Boote oder Panzer, ne, anstatt dass wir Brot oder Krankenhäuser bauen. Wie wird Gott das machen? Das weiß ich nicht. Aber er wird das machen. Darauf vertraue ich. Ich weiß, dass er unerschöpfliche Möglichkeiten hat. Für mich ist dieser Text Evangelium. Endlich Frieden. Endlich Versöhnung. Und nicht für kurze Zeit, sondern ewig. Die Völker sind wie Brüder. Wie gesagt, da gibt es noch eine Straße, die sie verbindet. Ne? Und das Schönste dabei ist, dass alle zusammen, alle drei zusammen, endlich die gleiche Gotteserkenntnis haben. Sie dienen alle drei Gott. Und die gleiche Gotteserkenntnis ist wichtig. Das, was da unten passiert, beruht auf dem falschen Eifer für Gott. Auf das falsche Gottesbild. So wie bei Paulus, wo wir gerade jetzt studieren, dass, ne, seine Liebe zu Gott, zu der Tradition, sein Eifer für Gott haben ihn bis auf das Äußerste getrieben. Er fand sogar Tod, Mord als legitim, um Gottes Ehre zu verteidigen. Paulus brauchte nur eine kurze Begegnung mit dem Gekreuzigten und aus Saulus wurde Paulus, ne, der Apostel der Nationen, der Dichter der Liebe. Auch die Völker brauchen eine Begegnung mit Gott, eine Begegnung mit den Auferstandenen, damit sie in seinem Licht, so wie Paulus, blind werden, um danach wie Paulus besser sehen zu können. Denn das Licht Jesu, die Erkenntnis Jesu, stellt alles andere in den Schatten. Auch einzelne Personen brauchen diese Begegnung mit Jesus. Deswegen ist wichtig, dass wir für Menschen beten. Denn wir können manchmal und oft nichts ausrichten. Aber ein Gebet gibt Gott die Möglichkeit, im Leben eines Menschen anzugreifen. Wir sind alle in die Irre gegangen, wie die Schafe, die dem ersten Schaf folgen. Wir folgen jedem, der uns was verspricht. Und ich hoffe, dass wir nur Jesus folgen. Es ist schön, wenn man solche Texte liest, ne, solches Evangelium, die von Freundschaft und Frieden sprechen. Und noch schöner ist der Text, den wir danach noch gelesen haben und den wir jetzt nochmal lesen. Jesaja 25, 6 bis 9. Und dieser Text ist wirklich wunderbar. Lesen wir jetzt nochmal. Jesaja 25, 6 bis 9. Und der Herr Zebaoth wird auf diesen Berge allen Völker ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat es geredet. Alle Völker sind da. Und der Herr, Yahweh, der Gott der Bibel macht ein großes Fest. Ein Festmahl. Wie wird das wohl sein? Wir haben vorhin vor dem Tisch des Persischen, des babylonischen Königs geredet. Wie wird wohl die Tafel, der Tisch aussehen, den Gott vorbereitet hat? sagt nicht viel der Text, aber das, was er sagt, das ist schon genug. Ein fettes Mal. Was kann man sich darunter vorstellen? Ein fettes Mal. Vieles. Es ist also nicht wenig, was da aufgetischt wird. Mit Wein. Na gut, mit Wein ohne Hefe. Ne? Beruhigend für viele Adventisten. Ne? Es ist der frische Wein wahrscheinlich gemeint. Ja? Und dann sitzen die Völker da und Gott bedient sie. Können wir uns das vorstellen? Und dann wird der Herr die Decke wegnehmen, mit der alle Völker zugedeckt sind, verhüllt sind. Habt ihr schon mal eine Decke auf dem Kopf gehabt? Haben wir die kaputte so richtig über die Ohren gezogen? Man ist da ziemlich blind. Man sieht gar nichts mehr. Aber so geht es uns Menschen. So geht es unseren großen Politikern. Sind alle blind. Und dann kommt Gott und nimmt diese Decke weg. Und endlich können sie sehen, begreifen. Wir merken, wie intelligent diese Leute sind. Man braucht nur Trump und diesen Kerl aus Korea sehen. Dann merken wir, wie intelligent unsere Politiker sind. Ne, was hat der Gabriel gesagt? Ne? Wie im Kindergarten. Aber an solche Menschen hängt das Schicksal der Menschheit ab. Ich stelle mir das so schön vor. Alle Völker sitzen da und endlich können sie sehen, begreifen, verstehen, ne? Und endlich können sie auch frei denken. Es geht noch schöner weiter. Der Tod wird nicht mehr da sein, auf ewig. Kein Tod mehr. Gott wird abwischen alle Tränen von allen Angesichtern, nicht nur von meins. Andere haben mehr geweint. Und diese Welt hat viel geheult in den Jahrtausenden ihrer Existenz. Diese Bilder, diese Gedanken, die sind so schön, da habe ich gedacht, der übertreibt. Ne? Hat er in seinem Eifer für Gott vielleicht hier so Sachen geschrieben, ne? Die einfach nur seiner Fantasie entsprungen sind. Aber der Herr Jesus spricht auch vom großen Fest. Oft in seinen Gleichnissen, ne, macht er dieses Bild, gebraucht er dieses Bild von großes Fest, von großem Fest, von großem Abendmahl. Ne, geht hin und holt die Leute, damit mein Haus voll wird. Und wir wollen doch dabei sein, oder nicht? Sowas lässt man sich nicht entgehen. So eine Einladung lässt man sich nicht entgehen. Wir wollen dabei sein. Wir dürfen alles, was in diesem Buch steht, vertrauen. Das hat Gott niedergeschrieben, damit wir daraus Kraft schöpfen. Was diesen Text angeht, da gibt es noch einen Text, der ist gewaltig. Im Römer 11 und dann Vers 32. Dieser Text ist in seiner Tragweite genauso breit wie der Text, den wir vorhin aus Jesaja gelesen haben. Römer 11 und dann Vers 32. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Können wir das begreifen, was darunter für Gedanken mitschweben? Und ich predige nicht die Allversöhnung, dass alle in den Himmel gehen. Das will ich nicht sagen. Aber ich predige die unendliche Gnade Gottes, die unendliche Liebe Gottes, die sich in Jesus offenbart. Am Ende wird Gottes Liebe siegen. Und das ist Evangelium. Nicht ein Atomkrieg, nicht ein schwarzes Loch oder ein Meteorit oder was weiß ich. Ne? Am Ende wird Gottes Liebe siegen. Das ist eine Tatsache. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Text für heute, Offenbarung 21. Und Vers 5. 21, Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gott sagt: Siehe, ich mache alles neu. Er macht alles besser. Sogar Gott kann sich verbessern. Er macht eine neue Schöpfung, die noch schöner sein wird als die alte. Wie gesagt, wir kennen nicht die alte Schöpfung. Wir kennen nur die heute. Aber Gott sagt, er wird alles neu machen. Und er wird sich schöner machen als die alte. Das ist auch ein Evangelium. Auch eine Nachricht. Und da hat jeder Mensch auf der Welt Anrecht darauf, das zu hören. Gott macht alles neu. Manchmal suchen wir nach weisen Zitaten, nach schlauen Worten, um den anderen zu, damit er Interesse zeigt, damit er uns zuhört. Aber manchmal braucht man auch das nur Einfache zu sagen. Das Einfachste. Gott macht alles neu. Er macht alles gut. Und die Frage ist, ob wir dabei sein wollen. Die Bibel ist voll von Evangelium. Wir brauchen sie nur zu lesen und da können wir solche frohe Botschaften finden. Unzählig. Und ich denke, jeder von uns konnte sich so ein handgeschriebenes Buchlein machen. Ne? Und darin die Texte alle aufschreiben, die er selber als Evangelium empfindet. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache, die jeder von uns bereichern kann. Denn Ruhe und Glück kann der Mensch nur bei Gott finden. So wie der Augustinus es früher gesagt hat. Unruhig ist unser Herz in dieser Welt, bis es Ruhe findet in dir, weil es von dir zu dir hingeschaffen wurde. Wir sind Menschen und wir sind aus der Hand Gottes hervorgegangen. Und wir werden Ruhe und Frieden nur in dieser Hand wiederfinden. Amen.